Wir behandeln in den Abendgottesdiensten gerade ein sehr bedeutendes Thema. Kennzeichen eines Christen. Was macht einen Christen aus? Woran erkennt man einen Christen? Was unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen? Das sind wichtige Themen. Das ist etwas, worüber ein jeder Christ nachdenken sollte. Letzte Woche haben wir das Kennzeichen Liebe betrachtet, beziehungsweise letztes Mal vor 2 Wochen. Ein Christ liebt Christus. Heute wollen wir noch einmal über die Liebe als ein Kennzeichen eines Christen sprechen, aber nicht die Liebe, die vom Christen ausgeht, sondern die Liebe Gottes, die der Christ empfängt. Ein Kennzeichen eines Christen, eines der Kennzeichen eines Christen ist das Bewusstsein der Liebe Gottes zu uns. Und dazu schlagt auch mit mir auf Römerbrief Kapitel 5. Und hier lesen wir die Verse 5 bis 10. Römerbrief Kapitel 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum jemand wird für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen, aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ein Kennzeichen eines Christen, die Liebe Gottes. Nun, der erste Punkt, Gottes Liebe zu uns. Und wir wollen einmal darüber nachdenken, wer liebt. Wer ist es, von dem diese Liebe ausgeht? Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Der höchste Gott ist die Quelle und der Ursprung dieser Liebe, die ein Christ für sich beanspruchen darf. Der höchste Gott, das höchste Wesen im ganzen Universum, in allem Sein, ist es, der liebt und dessen Liebe wir uns rühmen dürfen. Das ist mehr als die Gunst des höchsten Königs dieser Welt oder des machthabendsten Präsidenten. Wir haben in dieser Welt vielleicht viele Vorteile, wenn eine einflussreiche Person uns liebt und wir sagen können, wir sind ein Günstling von dieser hohen Person, von dieser einflussreichen Person. Nun, ein Christ, er darf sagen, ich bin geliebt von Gott, dem Höchsten. Und wir sehen hier Gott in seiner ganzen heiligen Dreieinigkeit. Schaut einmal, Vers 8. Gott aber, und hier ist der Vater gemeint, was sich im Kontext zeigt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, das ist der Sohn, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also, es ist die Liebe Gottes des Vaters und die Liebe Christi, die hier verbunden wird. Und dann Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die ganze heilige Dreieinigkeit ist die Quelle dieser Liebe. deren ein Christ sich rühmen darf. Die drei Personen der einen Gottheit, sie sind selbst in Liebe miteinander verbunden. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Und die ganze Verbindung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht in Liebe und völliger Einheit. Und diese Liebe, sie fließt nun auch über zu den Christen. Und darum darf und kann jeder Christ sich der Liebe Gottes bewusst sein. Der Liebe des Allerhöchsten, der heiligen Dreieinigkeit. In all seinen Personen zeigt Gott und beweist Gott uns seine Liebe. Weiß jemand, wie der Spitzname von König Salomo hieß? Ja, Susanne. Ja, sehr gut. Jedidja. Nun, weiß jemand, was Jedidja bedeutet? Ja. Ganz genau. Geliebt von Gott. In 2. Könige 12, Vers 24 heißt es, und sie, das ist Bathseba, gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch den Propheten Nathan hin. Und der gab ihm den Namen Jedidja wegen des Herrn. Eine wunderbare Geschichte. Er hieß Salomo, der Friedliche. Und Gott, er sendet nun Nathan, den Propheten. Und er soll im Auftrag Gottes dieses Baby Salomo einen weiteren Namen geben. Einen Namen, der vor Gott Bestand hat. Jedidja, geliebt von Gott. Nun, jeder Christ ist ein Jedidja. Wusstest du das? Jeder Christ kann sich Jedidja nennen. Geliebt von Gott. Jeder Christ ist ein Geliebter vom Herrn. Und das ist ein Kennzeichen eines jeden Christen. Nicht nur, dass ein Christ Gott liebt. Oh nein, der Ausgangspunkt ist, jeder Christ, er wurde, noch als er zum Glauben kam, gerade als er geistlich ein Baby war, hat er schon den Namen empfangen, Jedidja, ein Geliebter des Herrn. Wie liebt denn der Herr? Wie liebt denn Gott? Nun, Gott liebt besonders. Das heißt, hier ist nicht die allgemeine Liebe Gottes zu seiner ganzen Schöpfung, zu aller Kreatur gemeint. Auch das gibt es. Gott liebt und versorgt und erhält die ganze Schöpfung. Das heißt, in gewisser Weise können wir sagen, ja, Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt seine ganze Schöpfung, weil er für sie sorgt, weil er voller Güte ist. Er lässt die Sonne scheinen über Gottlose und Gerechte. Ja, es ist eine allgemeine Gnade, eine allgemeine Liebe. Aber die Liebe, von der wir heute sprechen, es ist eine besondere Liebe. Und das ist auch die Liebe, von der Paulus in Römer 5 spricht. Es ist die Liebe, die eine spezielle, eine erwählende Liebe ist. In Vers 8, ich lese doch einmal. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wer ist wir? Wer ist uns? Nun, Paulus spricht hier von den Christen. Paulus spricht hier für die Christus gestorben ist. Es ist nicht eine Allgemeinheit, es ist nicht einfach alle ohne irgendeine Ausnahme, es ist nicht für jedes einzelne Lebewesen, sondern Paulus, er kann zu den Christen in Rom schreiben, er ist gestorben für uns. Wir, Wir sind Empfänger seiner besonderen, seiner speziellen, seiner erwählenden Liebe. Und diese Liebe, sie ist unendlich unveränderlich. Unendlich unveränderlich. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also Paulus, er redet von unterschiedlichen Zeiten. Damals, als wir noch, und jetzt. Und er sagt, und jetzt viel mehr. Das heißt, nicht nur der einmalige Akt des Todes, durch den Christus uns versöhnt hat mit Gott, ist der Ausdruck der Liebe. Die Liebe Gottes ist nicht nur punktuell, dass wir sehen, okay, ja, Gott hat dieses eine getan zu unserem Guten und daran misst sich die ganze Liebe. Nein, er stellt dem Tod Christi sein Leben gegenüber und sagt, Christus hat durch seinen Tod die Liebe bewiesen. Warum? Wir wurden gerechtfertigt durch sein Blut. Wir wurden versöhnt mit Gott. Wie viel mehr nun werden wir leben und gerettet werden durch sein Leben? Christus liebt in seinem Tod und in seinem Leben. Nun, wie lange hält Christi Leben an? Es ist ewig, es ist unveränderlich. Seine Liebe, sie zeigt sich nicht nur im Tod, sie zeigt sich in seinem ewigen Leben, das er einsetzt für uns Christen. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Es ist Liebe um Liebe, die ausgeschüttet wird. Unendlich, unveränderlich. Wir werden von seinem Zorn gerettet. Das ist nicht nur punktuell, dass wir sagen, von einem besonderen Zeitpunkt nur des Zornes. Nun, wie lange hält der Zorn Gottes in der Hölle an? Ewig, unveränderlich. Wie lange hält die Rettung eines Christen im Himmelreich an? Ewig, unveränderlich. Die Liebe Gottes ist ewig und unveränderlich. Wir werden durch sein Leben gerettet. Und die Liebe Gottes, sie ist gnädig. In Vers 6 heißt es, denn Christus, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit, ist er für Gottlose gestorben. Okay? Wir Christen, die Empfänger der Liebe, wir werden bezeichnet, der Zeitpunkt, als wir diese Liebe empfangen haben, war, wir waren kraftlos und wir waren gottlos. Vers 8, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Vers 10, als wir Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt. Nun, was lehrt uns diese Auflistung der Titel? Was lehrt uns das? Deutlicher hätte Paulus nicht schreiben können, dass niemand von uns die Liebe verdient hat. Niemand von uns hat die Liebe Gottes verdient. Es ist nichts im Menschen gefunden. Keine Ursache, keine Motivation für die Liebe Gottes war in uns Menschen. Nein, wir waren kraftlos. Oh, es war nicht unsere Kraft, die Liebe Gottes zu uns herabgezogen hätte. Wir waren gottlos. Wir hatten nicht mal eine Erkenntnis dessen, wer Gott ist und wie sehr wir seine Liebe brauchen. Wir waren Sünder. Zu jeglichem Guten unfähig. Nicht liebenswürdig oder liebenswert. Wir waren Feinde Nicht einmal der Wunsch war in unserem Herzen, die Liebe Gottes zu empfangen. Nun, wie kommt es nun, dass wir Empfänger der Liebe Gottes sein können? Wenn es nicht unsere Kraft, nicht unser Verdienst und nicht unsere Liebe zu Gott ist, nun, es ist gnädige Liebe. Ganz aus Gnade. Völlig unverdient. Sie wurde nicht in uns und von uns motiviert oder getrieben, sondern ganz aus Gnade. Denn Gottes Liebe zu uns Menschen ist gnädige Liebe. Sie fließt aus ihm selbst heraus. Und die Liebe Gottes, sie ist aufopfernd und wirksam. Wir lesen hier, wie wird die Liebe bezeichnet? Wie findet diese Liebe einen Ausdruck? Christus ist gestorben für uns. Wir sind gerechtfertigt durch sein Blut. Wir werden gerettet vor dem Zorn. Wir sind versöhnt mit Gott. All das hängt zusammen mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in den Herzen der Menschen. Hieran misst sich, hieran erkennen wir, seine Liebe ist aufopfernd und wirksam. Hier geht es nicht um ein romantisches Gefühl oder eine empfundene Zuneigung, dass Gott sagt, ja, ist kraftlos und sündig und gottlos und eigentlich ein Feind, aber ich mag ihn halt trotzdem irgendwie. Gott beweist seine Liebe mit dem höchsten Ausdruck der Liebe. Hier geht es um die Liebe in ihrer höchsten und größten Form, nämlich in Liebe, der Liebe in völliger Aufopferung. Vers 7. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Aufopfernde und wirksame Liebe, für die es keinen Maßstab gibt auf dieser Welt. Nun, diese Liebe Gottes, die soll der Christ und kann der Christ erkennen. Das ist der zweite Punkt, die Kenntnis der Liebe Gottes. Woran erkennen wir die Liebe Gottes? Wie wird einem Christen die Liebe Gottes bewusst? Es ist nicht nur durch die bloße Kenntnis der Taten Gottes in Christus. Ja, es ist ein wesentliches Merkmal und wir haben das schon erkannt, eine gläubige und nachsinnende Erkenntnis. Wir müssen verstehen, was hat Christus getan. Paulus, er beschreibt das hier wiederholend mit unterschiedlichen Worten. Wie wurde diese Liebe wirksam? Ja, Christus ist gestorben. Er hat sein Blut gegeben zu unserer Rechtfertigung. Er hat uns versöhnt mit Gott. Und wir sind gerettet in alle Ewigkeit vor dem Zorn Gottes. Oh ja, das sind Tatsachen, die müssen wir wissen, die müssen wir erkennen. Ohne diese Kenntnis haben wir natürlich auch kein Bewusstsein der Liebe. Aber daran misst sich noch nicht die ganze Kenntnis der Liebe. Es ist nicht nur ein Wissen, was uns die Liebe erkennen lässt. Und es ist auch nicht, dass es unsere Liebe ist, die uns erkennen lässt, dass Gott uns liebt. Manchmal fühlt man das so, dass man plötzlich merkt, oh, ich bin Gott zugeneigt, oh, dann muss er vielleicht auch deswegen mir zugeneigt sein. An meiner Liebe zu Gott erkenne ich, dass da eine Verbindung ist. Nun, unsere Liebe zu Gott ist nicht der Maßstab der Erkenntnis seiner Liebe zu uns, sondern es ist eine Wirkung. Nun, wie können wir denn erkennen, dass Gott uns liebt? Wie können wir uns denn bewusst sein, dass Gott uns liebt. Paulus gebraucht ein wunderbares Bild. Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dieses Bewusstsein der Liebe Gottes zu uns ist nicht nur ein Kopfwissen, ist auch nicht ein Gefühl aus uns selbst. Es ist das Zeugnis und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, den Gott uns gegeben hat. Der Heilige Geist und nur der Heilige Geist kann uns ein Bewusstsein schenken für die Liebe Gottes zu uns. Ich las kürzlich, dass einige römische Kaiser, die haben ja immer große Festspiele ausgerichtet, wo häufig über mehrere Tage irgendwelche sportlichen Spiele und Wettkämpfe stattgefunden haben. Und es gab das ganze Schichten aus mehrere Schichten aus dem ganzen Volk, also von der unteren Klasse bis zur Aristokratie. Sie wurden alle eingeladen, sie fanden alle Platz auf den unterschiedlichen Rängen und Reihen in diesen großen Arenen, die teilweise bis heute noch stehen. Und manche Kaiser, die haben es bei besonders großen Festen, haben sie sich etwas ausgedacht. Und zwar gab es riesige Amphoren, riesige Tonkrüge, voll mit Parfüm. Und bei dem Höhepunkt solch eines Festes haben sie das Siegel und die Deckel dieser riesigen Amphoren aufgemacht und haben sie über die Sonnensegel ausgeschüttet, so dass das ganze Parfüm auf das Publikum herabgeregnet ist. Und die ganze Arena wurde erfüllt mit diesem Duft, mit diesem Wohlgeruch. Sobald der Kaiser das Zeichen gab, vorher hat man nichts gerochen. Die Tonkrüge, sie waren zu, sie waren gefüllt, aber sie waren zu. Und erst auf das Zeichen des Kaisers hin traten nun seine Diener hervor, öffneten die Krüge und schütteten sie aus über das ganze Publikum. Nun, so ähnlich ist es mit der Liebe Gottes zu uns. Auf das Zeichen Gottes hin sendet er seinen Heiligen Geist. Und die Amphore der Liebe Gottes, es wird geöffnet und ausgegossen in unseren Herzen. Und wir gewinnen ein Bewusstsein, ein Empfinden, dass diese historische Tatsache, dass Jesus Christus für Sünder, für Feinde Gottes, für Gottlose, für solche, die kraftlos sind in sich selbst. Diese historische Tatsache, dass er einen stellvertretenden Tod erlitten hat, am Kreuz von Golgatha, dass er auferstanden ist und sich mit seinem ganzen ewigen Leben für Sünder verwendet. Diese Tatsache ist etwas, was mit mir zu tun hat. Diese Tatsache, sie zeugt nicht nur von einer Liebe Gottes im Allgemeinen. Sie zeugt von der Liebe des dreieinigen Gottes für mich ganz persönlich. Gott hat mich in Christus geliebt. Kennst du dieses Bewusstsein? Diese Gewissheit? Paulus, er schreibt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Oh, Paulus kannte dieses Bewusstsein. Die Liebe Gottes, sie ist ganz persönlich. Diese Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in meinem Herzen und erfüllt mein ganzes Leben. Er ist für mich gestorben. Martin Luther, er schrieb einmal: Es geht nicht um das, was Christus in sich hat, dass er Gott und Mensch ist, sondern was er für mich ist. Das heißt, ihm ging es nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten und genau zu erklären in der Christologie, Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. Die Zwei-Naturen-Lehre, es ist eine wunderbare Lehre. Aber darum geht es noch nicht allgemein, sondern ein Christ muss wissen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich, dass Gott ein Mensch geworden ist, um für mich zu sterben? Erst dann ist es ein Kennzeichen eines Christen. Vielleicht kannst du die Zwei-Naturen-Lehre besser erklären als jeder hier in dieser Gemeinde. Aber wenn du nicht weißt, Jesus Christus, der Gottmensch, er ist gestorben für mich. Und diese Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in meinem Herzen, dann bist du kein Christ. Dann bist du vielleicht ein gescheiter Theologe, der schon viele systematische Dogmatiken und systematische Theologien durchgelesen hat, der vielleicht genau erklären kann, in genauer Unterscheidung, wie man etwas richtig definieren kann, wie man etwas richtig artikulieren kann. Aber hat Gott durch seinen Heiligen Geist dir in deinem Herzen kommuniziert, du bist ein Jedidja. Du bist ein Geliebter Gottes. Darum geht es. Das ist der Kern der Christologie. Was für eine Wirkung hat das? Warum ist es so wichtig, dass das ein Merkmal von uns Christen ist, dass wir wissen, dieser große Gott in seiner unnachahmlichen, unvergleichlichen Liebe, er liebt mich und ich bin mir dessen bewusst und ich habe erkannt, es ist durch den Geist ausgegossen in meinem Leben. Nun, so ähnlich wie dieses Parfüm in den Arenen, die Liebe Gottes, die breitet sich als ein Wohlgeruch im ganzen Leben eines Christen aus. Es umfasst, beeinflusst das ganze Leben eines Christen. Ich möchte 6 Dinge nennen. Erstens, demütige Dankbarkeit. Wenn wir verstehen, was für eine Liebe das ist, gegenüber Feinden Gottes, gegenüber Sündern, gegenüber Gottlosen, gegenüber solchen, die in sich selbst völlig kraftlos waren. Und dennoch erkennen, sich dennoch bewusst werden können, dennoch wirklich erfahren, Gott liebt mich. Ich habe es nicht verdient, ich habe es nicht erarbeitet. Gott war es mir nicht schuldig, aber Gott liebt mich. Was für eine demütige Dankbarkeit bringt das hervor? Oh ja, das vertreibt den Stolz. Die Liebe Gottes, ich war ihrer nicht wert. Aber es lässt uns demütig dankbar sein. Gott, ich staune darüber, dass du deine Liebe hast überfließen lassen, auch in mein Herz hinein. Und es gibt eine friedvolle Gewissheit. Als zweites, friedvolle Gewissheit. Paulus schreibt, wir sind versöhnt. Versöhnt mit Gott. Wir waren Feinde Gottes. Wir sind gerechtfertigt und versöhnt. In Gottes Augen tragen wir nicht mehr den Titel Sünder. Es ist eine fast erschreckende Vergangenheitsform. Vers 8. Als wir noch Sünder waren, sind wir das nicht noch? Oh ja, wir sündigen noch jeden Tag. Aber wir tragen nicht mehr den Titel Sünder vor Gott, denn wir sind gerechtfertigt. Wir sind nun Gerechte vor Gott. Wir sind Jedidias, Geliebte von Gott. Wir sind versöhnt mit ihm. Und darum weiß Paulus, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Warum? Wenn wir auf Gott hoffen als Christen, werden wir nicht zu Schanden. Warum? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir dürfen gewiss sein, wenn wir die Liebe Gottes empfangen haben und diese Liebe ewig, unveränderlich ist. Oh, das ist die größte Gewissheit, die wir haben können. Wäre Gottes Liebe gebunden an meiner Liebe, dann hätte ich keine Gewissheit. Wäre die Liebe Gottes gebunden an meinen Taten, dann wäre ich verloren. Aber die Liebe Gottes, ausgegossen in meinem Herzen, sie ist die Grundlage friedvoller Gewissheit. Und dann auch, ja, der Gegenliebe. In unserer Erfahrung nehmen wir das oftmals erstmal so wahr, dass wir sagen, oh, ich liebe Gott. Ich will mich für ihn entscheiden. Und erst wenn wir mehr von Gott erfahren und mehr von seiner Liebe lernen, merken wir, es war doch ganz umgekehrt. Es war doch seine Liebe, die in mir erst Liebe zu ihm geweckt hat. Es war doch niemals meine Liebe als erstes. Nein, es ist Gegenliebe. Wie heißt es in 1. Johannes 4, Vers 19? Wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Aber es steht in einer Verbindung. Gottes Liebe, ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Liebe Gottes, sie wirkt erst in uns eine Gegenliebe. Wir waren doch vorher Feinde Gottes. Wie kann denn ein Feind Gottes Gott lieben? Die Liebe Gottes, sie formt und weckt in uns eine Gegenliebe. Und auch Nächstenliebe. 1. Johannes 3, Vers 17. Wer aber irdischen Besitz hat und er sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm. Hört einmal. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Für Johannes gibt es einen Automatismus. Die Liebe Gottes ist in deinem Herzen ausgegossen? Okay. Wie zeigt es sich? Liebe gegenüber Gott und Liebe gegenüber den Nächsten. Ich sehe einen Bruder, der wirklich Mangel leidet, dem es schlecht geht und es lässt mich kalt. Es berührt mich überhaupt nicht, es kümmert mich nicht. Ich verschließe mein Herz vor ihm. Ich denke überhaupt nicht daran, wie ich ihm helfen kann. Nun, das zeigt, da ist keine Liebe Gottes in meinem Herzen. Und hier ist nicht die Liebe zu Gott gemeint, sondern es ist die Liebe von Gott gemeint. Denn die Liebe von Gott, ausgegossen in unseren Herzen, sie verbreitet sich zu einem Wohlgeruch in allen unseren Fasern. Und sie weckt die Liebe zu Gott, aber sie weckt auch die Liebe zu den Geschwistern. Sie weckt die Liebe zu der Gemeinde. Sie weckt Barmherzigkeit und Mitleid und Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft und all diese Dinge. Und ja, diese Liebe Gottes, die wirkt in uns eine Hoffnung. Noch einmal, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe erfüllt uns mit einem Vorgeschmack, was es bedeutet, mit Gott verbunden zu sein. Und weckt das nicht eine Hoffnung in uns? Oh, wenn schon die Liebe Gottes in dieser gefallenen Welt, in diesem Zustand, schon solch ein Wohlgeruch ist. Oh, wie viel mehr wird es sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Und wenn wir ihm gleichgestaltet werden, Christus, der vollkommene Mensch. Eine Hoffnung, in der wir uns nicht fürchten müssen. 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, sie treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich weiß, diese Liebe, die ich empfangen habe, sie weckt in mir eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und ich weiß, ich muss mich nicht fürchten. Denn ich habe etwas erkannt von der Lieblichkeit, von dem Wesen der Liebe des allmächtigen Gottes. Und darum ist alles, was mich erfüllt, Hoffnung. Wann werde ich ihn sehen? Wann werde ich ihm begegnen? Und als sechstes, hingegebener Gehorsam. Gott hat uns durch seinen Geist mit Liebe erfüllt, mit der Liebe Gottes, und weckt durch seinen Geist in uns die Gegenliebe. Und wir haben vor 2 Wochen gesehen, ja, diese Liebe, sie ist Gehorsam. Und da, wo ich die Liebe Gottes für mich persönlich empfangen habe und verstanden habe und begriffen habe, da weckt es in mir, dass ich mir wünsche, ihm wohlzugefallen. Dass dieser Wohlgeruch, der in mir ausgeschüttet wird, auch wieder ein Wohlgeruch, als Wohlgeruch aufsteigt. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Die Liebe Christi, sie drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Die Liebe Gottes ist in die Herzen ausgegossen und ich weiß, diese Liebe Christi, sie drängt uns nun zum Gehorsam. Sie drängt uns dazu, dass ich sage, ich will nicht mehr für mich selbst leben, ich lebe für Christus. Warum? Wegen seiner Liebe zu mir. Und dieses Drängen ist ein Drängen in der positivsten und schönsten Form, die du dir vorstellen kannst. Es ist nicht, oh, diese Liebe, sie verpflichtet mich nun. Diese Liebe, sie zwingt mich nun. Diese Liebe, sie bringt mich nun in diesen Zwang, in diese Schuldigkeit. Nun, das wäre auch alles richtig. Aber da, wo die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist, da weiß ich, es drängt mich mit den Seilen der Liebe. Ich werde gezogen hin, dass ich weiß, oh, er hat sein Leben für mich gegeben. Er ist für mich gestorben. Und mehr noch, er ist für mich auferweckt worden. Sein Tod und sein Leben beweisen mir seine Liebe. Und das drängt mich zu ihm. Es zieht mich wie ein Magnet hin zu ihm, dass mein Leben ihm dienen soll. Hingegebener Gehorsam. Nun, die Liebe Gottes ist ein Kennzeichen eines Christen. Und möge Gott es schenken, dass diese ausgegossene Liebe durch den Heiligen Geist in uns ein festes und untrügliches und unerschütterliches Merkmal ist. Ja, manchmal fangen wir an zu zweifeln. Da, wo wir uns schlecht fühlen. Da, wo die Dinge nicht so laufen, wie sie wie sie laufen sollten. Und wir zweifeln daran, liebt Gott uns wirklich? Aber dann schau auf Christus, der gestorben ist. Und schau auf Christus, der auferstanden ist. Seine Liebe ist ewig unveränderlich. Und lass dir neu bewusst werden. Lass diese Liebe neu dein Herz erfüllen durch den Heiligen Geist. Und all deine Poren und all deine Fasern deines Lebens beeinflussen. Und erkenne, die Liebe Gottes ist ausgeschüttet durch den Heiligen Geist. Das macht mich zum Christen. Amen.